Irgendwann im Jahr 2002 hatte ich eine Einladung nach San Francisco zu einem Unternehmen, das es erst 3 Jahre lang gab. Salesforce. In der Mitte der Stadt. Und überall standen kleine Schilder rum. Das Ende der Software stand da drauf. Und der Mann, den ich kennenlernte, Mark Benioff, war jemand, der mir sagte, dass SAP das Rennen mit ihm eigentlich schon verloren hätte. Das ist eine Weile her und das Unternehmen war noch sehr jung. Wir wollen mal schauen, was daraus geworden ist. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des The Economy Podcasts, liebe Hörerinnen und Hörer. Es geht um Salesforce mit Sitz immer noch in San Francisco. Ich habe es schon gesagt, 1999 gegründet, seit 25 Jahren in Deutschland aktiv. Das soll der Anlass zu diesem Gespräch sein. Und wir haben uns eingeladen, Frank Engelhardt, Vice President Enterprise Strategy, Salesforce Central Europe, seit 2003 bei Salesforce und heute hier zu Gast. Herzlich willkommen, lieber Herr Engelhardt.
Vielen Dank, dass ich hier sein kann. Freut mich auch, euch mit Ihnen sich auszutauschen heute.
Genau. Uns, das sind nämlich heute dann wieder Alexander Armbruster aus unserer Wirtschaftsredaktion und mein Name ist Carsten Knob, einer der Herausgeber der FAZ. Und lieber Herr Engelhardt, vielleicht bevor wir ganz kurz über Salesforce selbst reden, was das Unternehmen eigentlich macht, also auch in der Historie gemacht hat, wir wollen etwas länger darüber reden, was es heute tut und wohin es will. Stellen Sie sich doch einfach mal kurz selbst vor. Ich habe ja gerade Ihren Titel schon vorgelesen. Was macht man denn eigentlich so als Vice President Enterprise Strategy Salesforce Central Europe?
Naja, muss ich vielleicht zuerst sogar den Titel korrigieren.
Das ich bin auch schon wieder vom Titel her.
Die Welt ändert sich schnell, aber ich nenne den Titel kurz und dann erkläre ich, was es bedeutet. Ich bin Chief Transformation Strategist Central Europe bei Salesforce. Ich bin Teil unserer weltweiten Produktorganisation und bin seit 21 Jahren bei Salesforce. Die Zeit teilt sich eigentlich ziemlich genau in 2 Kapitel auf. Die ersten 10 Jahre habe ich unsere Produkte mit aufgebaut und geleitet in den USA, in San Francisco. Ein Jahr nach Ihrem Erlebnis 2002 habe ich dort angefangen, für Salesforce zu arbeiten. Sage ich gleich noch was dazu. Und die zweite Hälfte bin ich hier im deutschsprachigen Raum in erster Linie, aber in Europa generell unterwegs, um Unternehmen zu helfen, aus unserer Technologie den maximalen Mehrwert rauszuholen, weil wir schon immer, meine erste Visitenkarte hatte den Slogan Success, not Software. Und daran hat sich im Grunde nichts geändert. Und das ist meine Rolle heute. Ich arbeite mit Unternehmen, um ihnen zu helfen, sich erfolgreich zu einer neuen Dimension an Kundennähe hin zu transformieren. Das ist, was ich jeden Tag mache.
Und das, da ändert sich zwar der Titel hin und wieder mal, aber nicht der Inhalt Ihres Geschäfts.
Nicht der Inhalt des Geschäfts. Der Inhalt meiner Rolle hat sich natürlich in den 2 Kapiteln ein bisschen geändert und passt sich auch jetzt fortlaufend an, je nachdem, was der Markt benötigt und wie ich Unternehmen helfen kann. Aber im Kern machen wir das, was Salesforce schon immer gemacht hat, Erfolg liefern und dafür zu sorgen, auch ein Stück weit die Welt ein kleines bisschen besser zu machen. Auch das ist Teil von uns und Teil unserer Unternehmenswerte.
Jetzt habe ich schon gesagt, dass der Name ist nicht ganz unbekannt in der Welt, vor allen Dingen nicht in der Welt der IT-Manager, dass Mark Benioff ein ehemaliger Oracle-Manager ist, jetzt alles lange her, aber da kam er ursprünglich her, das Unternehmen halt gegründet hat vor 25 Jahren mit Deutschland und dem Markteintritt, das ging dann quasi ja im selben Atemzug und auch schon so ein ganz kleines bisschen angeteasert, worum es geht, aber noch nicht wirklich. Es geht um Cloud Computing, ne, End of Software, also End of Software aus der Packung war damit gemeint, wenn man so will, weil er einer der absoluten Cloud-Pioniere war, wenn man sich überlegt, wie viel Nachholbedarf gerade auch deutsche und europäische Unternehmen beim Gang in die Cloud immer noch haben, dann sieht man erstmal, wie visionär das damals war. Anbieter von Software as a Service, vor allen Dingen angefangen, das deutet auch der Name an, Salesforce mit Programmen für das Management von Kundenbeziehungen, also der Vertrieb eines Kundenunternehmens, wenn man so will, ist der erste Kunde von Ihnen und dem wollen Sie helfen, halt besser und effizienter zu werden. Aber Herr Engelhardt, sagen Sie gerne mal, mit welcher Art von Produkt genau das eigentlich passiert.
Ja, kann ich gerne mal. Wir kommen tatsächlich daher, wie Sie es gerade schon erwähnt haben. Und interessanterweise hat, was Sie 2002 erlebt haben, auch dazu beigetragen, mich zu Salesforce zu holen. Da waren nämlich in Downtown San Francisco die Fenster des Gebäudes, in dem Salesforce groß geworden ist, zugeklebt mit 1-800-NO-Software-Werbung. Das war die gebührenfreie Rufnummer, die man da anrufen konnte. Und die No-Software-Plakette sah so ein bisschen aus wie hier bitte nicht rauchen, hier bitte keine Software.
Oder wie bei Ghostbusters.
Genau, wie bei Ghostbusters. Noch eine bessere Analogie. Ja. Es ist heute unser geliebtes Maskottchen Sassy geworden. Den gibt es also auch in 3D. Ich weiß nicht, ob Sie ihn schon mal irgendwo gesehen haben, ihn oder sie oder es. Und das hat tatsächlich natürlich schon Aufsehen erregt. Aber dieser Slogan, den ich vorhin erwähnte, den ich auch heute auf meiner Tasche noch spazieren trage, Success, not Software, ist eigentlich der wichtigere Aufhänger als die Cloud selbst. Weil Cloud selbst ist eigentlich nur Mittel zum Zweck. Wir verstehen alle, dass man für ein Elektrogerät Strom braucht. Und heute funktioniert alles, was rund um uns rum irgendwas mit Digitalisierung zu tun hat und auch jetzt das KI-Thema wäre nicht möglich, wenn es damals nicht die Umstellung auf die Cloud gegeben hätte. Aber um auf das Erfolgsthema zurückzukommen, so lässt sich eigentlich Salesforce am besten auch erklären, war natürlich der Erfolg von Anfang an Teil der Vision auch von Mark Benioff. Erfolg für Endanwender in der Form, dass es so einfach ist, das jetzt zu nutzen, wie wenn ich bei Amazon, die damals auch gerade gestartet waren, ein Buch kaufe, aus Sicht des Unternehmens Erfolg dergestalt, dass ich in der Lage bin, meine Kunden viel besser zu kennen, meinen Kunden helfen kann, ihren Kunden zu helfen, dass meine VertrieblerInnen produktiver sind. Das war am Anfang das Zentrum Vertrieb, daher kommt der Name Salesforce. Und dass natürlich auch das Unternehmensleadership besser informiert ist. Aber auch von Anfang an eine neue Art von IT-Erfolg. Das heißt, schnell implementiert, wie ich nehme den Strom ja auch aus der Steckdose, das war damals unsere Analogie und muss mir kein eigenes Kraftwerk bauen, schnell implementiert, leicht angepasst und natürlich auch die IT-Reputation aufgebessert, weil ich aus IT-Sicht nicht mehr nur die EDV-Abteilung bin, sondern auf einmal ein viel schneller, mehrwertliefender Partner fürs Business sein kann. Und es war auch finanziell attraktiv, also auch das hinterm Success, weil ich konnte natürlich mit Technologie arbeiten, für die ich eine relativ günstige Monatsgebühr erstmal bezahlte, anstatt teurer Lizenzkosten und indem ich nur für das bezahle, was ich brauche. Das waren die Anfänge und immer Erfolgs- und Kundenerfolgsfokussiert.
Wenn Sie das nochmal ein kleines konkreter machen, Salesforce, also Verkaufsmacht am Anfang, Software, die beim Vertrieb hilft oder dabei hilft, die Kunden zu kennen, aber nochmal konkret, also was kann die, was konnte die?
Sie konnte im Grunde den gesamten Vertriebsprozess unterstützen, von begonnen mit erstmal der Verwaltung natürlich der ganzen Kontaktadressen, der ganzen Unternehmensdaten der Interessenten und Kunden, an die ich jetzt aus Unternehmenssicht verkaufen möchte. Dann aber natürlich auch die Automatisierung, Digitalisierung, würde man heute sagen, der gesamten Prozesskette, die irgendwie vertriebsrelevant war damals, angefangen mit dem, was man einen Lead nennt, ein Nachverfolgen eines Verkaufsinteresses bis hin zu einer bestätigten Verkaufsgelegenheit, bis hin zum Abschluss und natürlich die Kollaboration, die damit einhergeht, innerhalb des Unternehmens, wie auch mit den Kunden direkt. Das waren die Anfänge. Aber um es jetzt vorzuspulen, heute unterstützt Salesforce alle Funktionen, alle Prozesse, alle Interaktionen, die irgendwie damit zu tun haben, Mitarbeiter erfolgreicher zu machen, von überall aus als Teams, Kunden und deren Kunden erfolgreich zu machen, auch hier die ganze Prozesskette bis hin zu, also der ganze Zyklus bis hin zu erfolgreichem Service, Loyalty, Customer Lifetime Value nennt man das heute, wirklich ein erfolgreich machen der Kunden entlang des gesamten Lebenszyklus und auch der Erfolg der Partner, die ein Unternehmen hat, zum Beispiel Distributionspartner, oder sonstige Partner innerhalb eines Ökosystems und überhaupt auch den Aufbau eines Ökosystems, weil Kunden heute mehr möchten als nur ein Produkt. Das heißt, ich muss aus Unternehmenssicht heute darüber nachdenken, wie kann ich dem Kunden Outcome, Resultat liefern. Der Kunde möchte vielleicht keine Schaufel kaufen, er möchte eigentlich ein Loch gebohrt haben oder ausgehoben haben. Und da muss ich aus Unternehmenssicht vielleicht ein ganzes Ökosystem orchestrieren können, um dieses Bedürfnis zu bedienen. Und wir liefern im Grunde genommen Technologie, um das alles zu ermöglichen und unseren Kunden zu helfen, ihren Kunden Mehrwert zu schaffen in dieser Welt, in der wir heute sind. Und da gehört natürlich heute mehr dazu, als es nur ein Prozess zu automatisieren. Da gehört heute dazu, die Daten nutzbar zu machen, künstliche Intelligenz nutzbar zu machen, um diesen Mehrwert zu schöpfen.
Stichwort künstliche Intelligenz, Daten nutzbar machen, ist ja schon von Beginn an dabei. Sie haben es ja auch angedeutet, man muss ja auch damals, um eben die Kunden zu verstehen, am Ende eben per Daten messen, was wollen die oder was brauchen die. Wie wurde das damals gemessen und gerechnet? Es war ja eben noch nicht KI, so wie wir sie heute kennen.
Wie wurde damals Kundenerfolg gemessen?
Nee, in ihrer Software das verarbeitet und dass die Software Hilfestellung geben konnte. Das sind ja noch nicht KI-Systeme gewesen, wie es sie heute gibt, sondern klassische Software, hätte ich fast gesagt.
Naja, die Grundfesten der Technologie wurden damals schon gelegt. Das heißt, wir haben begonnen mit einer Applikation, die sich damals Salesforce Automation nannte, die eben die Prozesskette hauptsächlich im Vertrieb unterstützte. Und die ist in der Zwischenzeit natürlich ausgeweitet worden in alle kundenbezogenen Prozesse, so wie ich es gerade erläutert hatte. Und die Applikationen für diese Funktionsbereiche sitzen auf einer Plattform, die wir auch sehr frühzeitig für unsere Kunden geöffnet haben, um das, was wir anbieten, einfach zu erweitern, mit anderen Applikationen, die ein Unternehmen hat, einfach zusammenzubringen und zu integrieren. Oder sogar auf derselben Plattform, auf der wir unsere Applikationen bauen, ihre eigenen Applikationen bauen, die vielleicht gar nichts mit Sales oder mit CRM oder sonst was zu tun haben. Und wir haben zum Beispiel 2006 schon einen App Store für Geschäftsanwendungen entstehen lassen von anderen Unternehmen, die auf unserer Plattform gebaut haben. Den gibt es heute noch, der heißt AppExchange, war der erste App Store, der hatte sogar ursprünglich das URL App Store, weil Steve Jobs war Mark Benioffs Mentor und Mark überließ dann später das App Store URL Steve Jobs, damit es Apple nutzen kann. Aber wir hatten zu dem Zeitpunkt schon die App Exchange mit Anwendungen. Heute finden Sie da tausende von Unternehmensanwendungen in diesem Business Marktplatz, wenn Sie so wollen, für Geschäftsapplikationen. Die reichen von einfachen Ausgabenabrechnungen bis hin zu kompletten ERP-Systemen auf unserer Plattform gebaut. Das ist dieses Ökosystem, das ich vorhin kurz erwähnt habe. Und das hat Salesforce mit aus den Angeln gehoben von Anfang an über die Plattform.
Ich versuche, Alex' Frage nochmal ein bisschen anders anzudocken. Also wir jetzt hier im Unternehmen haben, glaube ich, Produkte, die heißen Sales Cloud, Service Cloud und Marketing Cloud oder so. Ich bin jetzt nicht derjenige, der die jeden Tag benutzt, aber ich höre natürlich immer wieder mal davon, was man damit sich Neues wieder erarbeitet hat und was man da entdeckt hat, wieder an neuem Feature und so. Und die arbeiten jetzt hier so in den Teilabteilungen und Unterabteilungen so vor sich hin und helfen so und verbinden das ganze Kundenbeziehungsmanagement oder den Kundenservice oder unsere Marketinganstrengungen über alle möglichen Plattformen und Endgeräte, die man sich so vorstellen kann. Und dann kommt jetzt künstliche Intelligenz, das heißt bei Ihnen Einstein. Und wenn ich das richtig verstanden habe, dann trägt dieser Einstein, den Sie da sozusagen wieder zum Leben erweckt haben, dazu bei, wenn man das sozusagen jetzt auch einführt, dass das Wissen, was in diesen ganzen Programmen gesammelt ist, in eine Benutzeroberfläche, wenn man so will, integriert werden und dann nochmal wieder ganz anders gehoben und miteinander verbunden werden kann. Wo Sie den Namen Steve Jobs eben gerade nannten, dachte ich gerade an die dieses berühmte Stanford-Absolventen-Abschlussrede, wo er gesagt hat, ja, also auch im Leben geht es immer darum, irgendwelche Punkte miteinander zu verbinden, die man vorher vielleicht gar nicht gesehen hat. Und ganz so ein bisschen geht es darum ja auch bei künstlicher Intelligenz, bei Large-Language-Modellen und vielleicht ja auch, aber da helfen Sie uns jetzt gleich weiter, lieber Herr Engelhardt, bei diesem Einstein-Programm?
Ja, also bei uns, vielleicht kann ich es noch mal ein bisschen einfacher widerspiegeln. Wenn Sie sich einfach vorstellen, es gibt eine Benutzeroberfläche, ein UI, wenn Sie so wollen, ja, die Interaktion mit der Technologie ermöglicht. Es gibt eine Plattform und es gibt Daten. Und alles drei muss irgendwo stimmen, um jetzt auch zum Beispiel gerade aktuell mit künstlicher Intelligenz vernünftig arbeiten zu können. Und es ist ganz wichtig aus Unternehmenssicht, jetzt gerade wenn es um künstliche Intelligenz im Geschäftskontext geht, das anzugehen wie Unternehmenssoftware und nicht wie eine Verbrauchersoftware in der künstlichen Intelligenz, wie wir sie heute nennen. Ja, wir haben alle inzwischen unsere Erfahrungen gemacht mit Tools wie ChatGPT und Google und vielleicht von Anthropic, die mit Daten arbeiten, die öffentlich zusammengeholte Daten sind, aber die natürlich nie in der Lage sein können, das Unternehmen zu kennen. Und deshalb ist, was wir im Grunde über die letzten 2,5 Jahrzehnte geholfen haben, Unternehmen aufzubauen, die perfekte Basis, um jetzt künstliche Intelligenz im Unternehmenskontext zu nutzen. Das heißt, auf der Datenseite, wenn wir mal da von unten anfangen, helfen wir Unternehmen, ihre eigenen Unternehmensdaten zu nutzen, um aus diesen Daten abzuleiten, was ist bisher mit Kunden und Interessenten passiert, um zusammenzufassen, was jetzt eine Vertriebsperson, eine Kundendienstperson am besten als nächstes tun sollte, um die Kunden optimal zu bedienen, mit generativer KI aus den Daten abgeleitet Vorschläge machen zu können. Du könntest jetzt zum Beispiel diese Antwort geben im Kundendienst an die Kunden basierend auf dem Problem, das der Kunde hat und zum Ausdruck bringt, basierend auf dem, was ähnlichen Kunden geholfen hat. Da mache ich praktisch jetzt mit der künstlichen Intelligenz meine Wissensdatenbank und meine gesamten Kundendienstdaten nutzbar und bringe die dann in der Benutzeroberfläche für den Kundendienstmitarbeiter nutzbar, um die Kunden optimal zu bedienen. Das heißt, das, was wir in der Vergangenheit aufgebaut haben, ist jetzt automatisch für diese Gegenwart auch der KI-Welt, in der wir uns befinden, nutzbar, weil wir es eben sukzessive immer weiter entwickelt haben, dieses Modell, um die Technologie in die Neuzeit zu holen. Ja, wir helfen unseren Kunden völlig übergangslos, ihre Investitionen der Vergangenheit jetzt in die Zukunft zu bringen. Mit diesem Modell, mit den Daten, die wir nutzbar machen, mit der Plattform und der Nutzung von KI-Modellen jetzt aktuell und mit einer Benutzeroberfläche, in der die künstliche Intelligenz im Arbeitsablauf, im Vertriebskontext, im Kundendienstkontext, im Marketingkontext, innerhalb eines Online-Stores, auf dem Handy, überall automatisch genutzt werden kann. Das heißt, alle drei Ebenen sind super wichtig und nur so kann heute im Arbeitskontext für Kunden Mehrwert geschaffen werden.
Meinen Sie mal am Beispiel konkret, was der Einstein kann?
Ja, also ich kann Ihnen mal ein Beispiel geben von einem Kunden, der jetzt vielleicht nicht heute, ich gebe Ihnen zwei Beispiele. Das erste Beispiel ist aus Vertriebssicht, ist es ganz wichtig zu wissen, wo sollte ich mich fokussieren? Auf welche Kunden sollte ich jetzt meine Zeit wirklich fokussieren, um auch selbst als Vertriebler und auch aus Unternehmenssicht erfolgreich zu sein? Und da kann KI zum Beispiel auf Basis der bestehenden Unternehmensdaten die Verkaufschancen und die Unternehmen, an die ich verkaufe, priorisieren und sagen, hier, fokussier dich hier, weil da hast du die größte Möglichkeit, jetzt einen, man nennt das Upsell oder Cross-Sell zu machen. Vielleicht ist hier ein Servicevertrag ausgelaufen, vielleicht ist hier offensichtlich geworden, der Kunde ist mit dem Produkt, das ich liefere, nicht so erfolgreich, wie es andere Kunden sind. Also habe ich die Möglichkeit, zum Beispiel einen Service anzubieten, der dem Kunden hilft, mein Produkt zu nutzen. Ja. Das heißt, es hilft den Vertrieblern, sich zu priorisieren, sich zu fokussieren und mit einem Kunden in Kontakt zu treten, wo ich weiß, die Themen werden hier schon relevant sein, weil ich die Kunden so gut kenne, dass KI das machen kann. Anderes Beispiel ist im Kundendienstkontext. Hier haben wir gerade auch ein Beispiel, das wir viel öffentlich erzählen. Der Kunde ist Gucci. Das ist jetzt natürlich eine Top-Marke, aber die hatten in erster Linie eigentlich KI eingesetzt, um im Callcenter, das heißt in den Kundendienst-Kontaktcentern, die Mitarbeiter produktiver zu machen. Wie? Indem sie Kundenanfragen, Kundenbeschwerden schneller bedienen können, weil die künstliche Intelligenz aus der Wissensdatenbank Anweisungen gibt, wie man jetzt am besten die Kunden bedient. Aber die neue Art der generativen KI ist so mächtig, dass sie jetzt Gucci auch geholfen hat, in ihrer eigenen Markensprache zusätzlich zum Bedienen eines Kundenschwierigkeit, eines Kundenproblems, Empfehlungen zu machen, an was die Kunden noch interessiert sein könnten, weil eben die KI hilft, den Mitarbeitern, die Kunden so gut zu kennen. Und so sind sie nicht nur produktiver geworden, sondern haben es auch geschafft, durch Upsell und Cross-Sell in diesem Zusammenhang, durch Empfehlungen für Produkte, an denen die Kunden sonst noch interessiert sind, mehr Umsatz zu erzielen. Das heißt, nicht nur eine Produktivitätsgeschichte, sondern auch eine Effektivitätsgeschichte. Nicht nur eine Kosteneinsparungsgeschichte, sondern auch eine Umsatzwachstumsgeschichte. Und das sind die Dinge, die wir heute sehen.
Also ein Anbieter oder ich ein Modeunternehmen wäre und ich sehe, ich kann Sporthose oder Jacke jemandem verkaufen und dann empfiehlt mir Einstein zum Beispiel, der kauft jetzt auch Turnschuhe, dem kannst du jetzt auch Turnschuhe anbieten und vielleicht noch Tennisschläger, weil der spielt nämlich Tennis und dann das möchte er jetzt auch gerade haben.
Genau, und das sind aber noch mehr Aspekte. Es ist einerseits die Empfehlung des Produkts oder einer Farbe oder einer Ausprägung, von dem ich weiß, wird der Kunde daran interessiert sein. Was jetzt noch hinzukommt, ist auch der Ton der Ansprache. Ich muss aus Gucci-Sicht natürlich einen Gucci-Kunden anders ansprechen als jetzt vielleicht im Baumarkt einen Kunden. Das ist ein anderes Kundensegment und auch innerhalb der Luxusmode zum Beispiel gibt es natürlich unterschiedliche Segmente, unterschiedliche Ausprägungen von VIP-Kunden. Und da hilft eben die KI auch mit der Tonalität. Generell betrachtet und zurückkommend auf beide Beispiele, die ich genannt habe, hilft mir jetzt die Technologie heute, mehr meiner Vertriebspersonen, mehr meiner Kundendienstpersonen so gut performen zu lassen, wie die besten Leute in meiner Organisation und hilft mir vor demselben Hintergrund auch, Leute, die neu reinkommen, sehr, sehr viel schneller als früher produktiv zu machen, weil das kollektive Wissen der Organisation nutzbar gemacht wird.
Genau, damit kommen alle schneller auf ein höheres Niveau. Herr Engelhardt, ich habe jetzt zwei Feststellungen, die hoffentlich richtig sind und eine sich daraus ableitende Frage. Also nochmal, um das etwas besser nachvollziehbar zu machen. Die erste Feststellung wäre also, Einstein ist ein Tool, eine Art Data Fabric, in dem alle Daten aus unterschiedlichen Quellen logisch aggregiert und nutzbar gemacht werden, ohne dass sie dafür physisch umgespeichert werden müssen. Das wäre die erste Feststellung. Stimmt, ne? Dann stimmt. Das zweite ist, dass das aber jetzt nicht nur aus der Salesforce Data Cloud kommen muss, sondern dass man da auch andere Quellen einbinden kann, wie zum Beispiel Microsoft 365, SAP oder anderes mehr. Also das ist sozusagen auch offen für Daten aus anderen Quellen. Ist das auch richtig?
Das ist auch richtig, ja, absolut. Also das, was wir Data Cloud nennen, haben Sie schon richtig angesprochen, hilft Ihnen, Daten, die sonst gefangen sind, ja, in Silos oder Inseln nennt man das auch, bestehenden Unternehmenssystemen oder unterschiedlichen Bereichen, die sonst nicht nutzbar wären, die zusammenzuholen, aufzuräumen, also auch zu reinigen, wenn Sie so wollen, und in selbe Format zu bringen und dann nutzbar zu machen und sie praktisch, wir nennen das Metadaten, aus diesen Daten auch sinnvoll zu machen, jetzt zum Beispiel für eine KI, dass eine KI auch weiß, ah ja, das hier ist eine Verkaufschance, das hier ist ein Wartungsticket, das hier ist ein Workflow, den ich anstoßen kann, um damit zu arbeiten. Und so hilft die Datencloud eben aus unterschiedlichen Ecken, die Daten zusammenzuholen und praktisch aktivierbar zu machen, wenn Sie so wollen, ganz genau. Und die Daten müssen dabei nicht physisch bewegt werden, unbedingt. Ne? Und gerade mit, wir haben gerade schon ein paar Tools angesprochen, was besonders mächtig ist, viele Unternehmen haben heute in Data Lakes investiert, also in große Daten-Warehouses, wenn Sie so wollen. Und da sind auch oft unstrukturierte Daten drin, wie zum Beispiel Daten, die jetzt aus den sozialen Netzwerken aufgefangen werden. Was haben die Personen gesagt? Oder auch Daten aus Maschinen zum Beispiel, Roboter-Logs oder sowas. Und diese Daten kann ich eben auch nutzbar machen über die Data Cloud, die die Daten zusammenholt, ganz genau.
Es ist gut, dass Sie das an der Stelle dann auch noch weiter präzisiert haben, weil das führt tatsächlich zu der Frage, die ich jetzt habe, wie verhindern Sie denn in Ihrem Modell, dass das alles integriert, was ja fein ist, dass, sagen wir, der Vertriebsmitarbeiter von Gucci oder welchem Kunden von Ihnen auch immer mit Daten gefüttert wird, die zusammen fantasiert worden sind. Das ist kein geringerer als Marc Benioff selbst, hat es in einem Earnings Call auch schon gesagt.
Genau.
Dass das natürlich, also ganz so fehlerfrei ist es von sich aus nicht so ein LLM. Und wie stellen Sie denn das sicher, dass da kein Quatsch rauskommt?
Also Sie haben es gerade schon angesprochen. Im Grunde ist die Gleichung: keine guten Daten, keine wertvolle KI. Und keine wertvolle KI-Statement kann natürlich auch bedeuten, KI, die lügt, halluziniert, diskriminiert oder schlimmer. Und um sicherzustellen, dass es nicht passiert, was man sich im Geschäftsumfeld nicht erlauben kann, haben wir eben auch eine besondere Innovation getätigt, die auch auf unserer Vergangenheit der Plattform aufsetzt. In der Vergangenheit, als wir gestartet sind, musste man uns die Daten anvertrauen, die Unternehmensdaten. Das war damals auch neu. Und wir haben schon immer praktisch sichergestellt, ja, wir bauen Vertrauen mit ein. Und im KI-Kontext und Data Cloud-Kontext, um direkt auf Ihre Frage da zu antworten, bewerkstelligen wir das so, dass wir Einstein hat einen Trust Layer, nennt sich das, ne? Und dieser Trust Layer ermöglicht das leichte Zugreifen auf bestehende Unternehmensdaten oder auch andere Daten, die das Unternehmen in irgendeinem Data Lake hat, um den Prompt, das heißt den Befehl für die KI, wir kennen das alle aus dem täglichen Umfeld oder wer jetzt ChatGPT zum Beispiel häufig nutzt, das ist praktisch die Spracheingabe, ne? Ich sage der KI, was sie zu tun hat. So, das ist der Prompt. Und dieser Prompt wird angereichert mit einem Maximum an unternehmensrelevanten Daten, ja, eben aus der Data Cloud zum Beispiel, wie wir gerade gesprochen haben. Und je mehr Kontext an Daten dieser Prompt hat, man nennt es Grounding, je besser die KI gegroundet ist, desto mehr Geschäftskontext sie hat, desto höher ist dann auch die Genauigkeit der Antwort. Und desto geringer das Risiko für Halluzination oder Falschinformation. Aber das ist nicht alles. Dieser Trust Layer.
Da geht es der KI ja wie dem Menschen, ne?
Genau, ganz genau. Und dieser Trust Layer macht aber noch mehr. Dieser Trust Layer sorgt zum Beispiel auch dafür, dass nur Daten an ein KI-Modell gehen, die vorher maskiert werden, wenn sie sensitiv oder vertraulich sind. Das heißt, Ihre Unternehmensdaten dürfen sich natürlich nachher nicht wiederfinden in diesen hungrigen Large Language Modellen. Und deshalb werden die zuerst maskiert. Wir arbeiten mit den meisten Modellanbietern auf der KI-Seite. Und da gibt es dann, wir nennen das eine Zero Retention Policy. Das heißt, die Daten, mit den Daten wird das Modell nicht lernen. Die werden nicht im Modell landen. Die werden vorher maskiert. Die gehen dann dorthin. Und die Antwort, die zurückkommt, die wird wieder demaskiert und die wird dann auch gecheckt über eine, wir nennen das Toxicity Detection. Das heißt, da wird dann sichergestellt, dass da nichts Schlimmes passiert, nichts auch was ungenau oder unehrlich oder diskriminierend ist. Und da gibt es dann auch einen Audit Trail, wo man genau nachverfolgen kann. Und natürlich ist das System auch lernend dabei und wird dadurch immer besser. Aber solche Kontrollmechanismen haben wir von vornherein eingebaut, nicht als nachträglichen Gedanken, oh, wir müssen da aufpassen, sondern wir haben schon seit Jahren, das ist, glaube ich, auch ziemlich einzigartig in der Branche, wir nennen es Office of Ethical and Humane Use of Technology. Und auch das ist Teil unserer DNA, eben zurück vor 25 Jahren, Vertrauen zuerst und den Menschen in den Mittelpunkt stellen und sicherstellen, dass es sicher, ehrlich, genau und nachhaltig ist, ja, und eben menschzentriert. Das ist bei uns immer die Prämisse. Und so haben wir es auch angegangen in dem KI-Kontext jetzt.
Gibt es Besonderheiten, die der deutsche Markt da hat? Vor allen Dingen gegenüber dem amerikanischen, die deutschen Unternehmen? Tun die sich leichter, schwerer?
Also ich denke, was natürlich die Ansprüche an Vertrauen angeht, waren die generell gesprochen, ja, es ist immer schwierig und ein bisschen gefährlich zu verallgemeinern. Ich habe in beiden Märkten wirklich gleich lange gearbeitet und kann das aus der Sicht beurteilen. Stereotypisch generalisiert ist der Anspruch an Datenschutz und Datensicherheit hier sicherlich schon immer höher gewesen als dort. Und wir aus Salesforce-Sicht haben schon immer uns mehr eigentlich in der europäischen DNA und in der deutschen DNA da wiedergefunden, haben auch von vornherein eigentlich das, was jetzt in Europa mit der Regulierung und der Datenschutzlinie und dem AI Act gemacht wurde, immer auch schon propagiert im amerikanischen Umfeld, um dort restriktiver zu sein, um auch dazu beizutragen, dass nicht die Fehler gemacht werden, ist zum Beispiel im amerikanischen Umfeld auch, die zu Beginn der Social Media Zeit gemacht wurden, wo viel zu viel, denke ich, an der langen Leine zugelassen wurde, Menschen entweder abhängig wurden oder eben durch Manipulation schlechte Dinge passiert sind. Mark Benioff, den Sie vorhin ja schon zitiert haben, der sagte auch vor ein paar Jahren schon, Facebook is like cigarettes. Ja. Eben muss eigentlich reguliert werden. Und von daher sind wir eigentlich ganz glücklich damit, wie Europa jetzt zumindest auf der regulatorischen Seite dieses Thema angeht. Einerseits immer noch viel Innovation zulässt, andererseits aber natürlich auch von vornherein auf diese Werte, die ich vorhin beschrieben habe, viel Schwerpunkt setzt.
Gibt es da andere Auffälligkeiten in Deutschland? Tun sich große börsennotierte Unternehmen leichter als familiengeführte Mittelständler oder ist es vielleicht sogar genau umgekehrt? Oder gibt es gar keine? Ist es generell ähnlich?
Also ich denke, es ist aus meiner Sicht, ich arbeite mit vielen Unternehmen aller Größen. Es ist wirklich ganz unterschiedlich. Man muss, denke ich, so ein bisschen einerseits nach Mindset differenzieren, andererseits auch nach wirklich Reifegrad der Organisation, um tatsächlich schon was zu machen. Was das Mindset angeht, findet man vielleicht ein bisschen eher bei den großen Unternehmen eine Bereitschaft, vielleicht auch ein bisschen mehr gefühlter Druck, jetzt schon was zu tun. Aber auch im Mittelstand habe ich mit vielen auch CEOs zu tun, die jetzt schon zumindest verstehen wollen, was ist denn möglich oder was sind auch mögliche Risiken für mein Geschäftsmodell in der Zukunft. Also da sehen wir eigentlich auch keine großen Unterschiede zwischen dem, was hierzulande oder auch in den USA sich abspielt. Das Thema ist einfach angekommen in den Vorstandsetagen und die Überlegungen sind absolut aktiv. Was bedeutet das für mich? Die Bereitschaft selbst, jetzt konkret was zu machen, die ist natürlich jetzt nicht nur vom Mindset abhängig, wie progressiv möchte ich sein oder wie konservativ bin ich, sondern wie bereit bin ich aus Sicht meiner Daten zum Beispiel. Wie gesagt, ohne gute Daten geht nichts. Und da sind oft natürlich schon noch etliche Schritte notwendig, um gute Daten in der notwendigen Qualität überhaupt erst nutzbar und aktivierbar zu machen. Und dann ist es so, dass da gibt es auch Untersuchungen dazu, die Sie vielleicht kennen, von Boston Consulting und anderen, die da viel auch reingeguckt haben. Die Technologie und die Daten sind vielleicht nur 30% dessen, womit sich ein Unternehmen beschäftigen muss, um KI wirklich wertschöpfend einsetzen zu können. 70%, und das ist auch meine Erfahrung der letzten 25 Jahre in dieser Industrie mehr noch, die letzten 70% sind immer Menschen- und Organisationsthemen. Auch die beste Technologie schöpft nur dann Mehrwert, wenn sie bei den Menschen ankommt. Und der größte Aufwand muss auch sein, Menschen abzuholen, mitzunehmen, den Nordstern zu kommunizieren, aber auch einen Kompass auszugeben, wie sie da hinkommen, wo ich jetzt erzählt habe, dass das Unternehmen hin soll. Und die Themen nehmen viel Raum und Zeit in Anspruch und deshalb gibt es natürlich immer irgendwelche Schnellboote, wo es ausprobiert wird, aber bis tatsächlich in der Substanz ganze Prozesse jetzt abgedeckt werden können mit komplexen KI-Prozessen, das geht nicht von heute auf morgen aus diesen Gründen.
Weil Unternehmen auch gerade manche kleineren erstens auch gar nicht wissen, was sie eigentlich alles für Daten haben und die Daten auch zweitens gar nicht aufbereitet sind und drittens, wie Sie gesagt haben, die Menschen eben auch Prozesse dafür ändern müssen.
Absolut. Und wir haben deshalb schon immer, aber da komme ich nochmal zurück auf den Success Not Software Statement, wir haben schon immer auch den Schwerpunkt darauf gelegt und ich glaube, das ist ein bisschen ein Geheimnis unseres Erfolgs über die letzten 2,5 Jahrzehnte hinweg, eben nicht nur Technologie zu liefern, sondern auch ein Partner zu sein, der hilft, die Veränderung, die damit einhergeht, ja, die von dieser Technologie unterstützt wird, so zu begleiten, dass die richtigen Entscheidungen getroffen werden, sodass schnell Mehrwert entsteht, langfristig Erfolg und eben auch begeisterte Menschen, sowohl was die Mitarbeiter angeht, die dadurch selbst sehen, dass ihr Job interessanter, produktiver wird und aber auch die Kunden, mit denen sie und Partner, mit denen sie zu tun haben, genauso davon profitieren. Das ist absolut essentiell, weil ich kann nicht nur ein Stück Software reinschrauben und hoffen, dass die Welt besser wird. Das wird nicht funktionieren.
Salesforce entwickelt KI selbst und kauft die ja nicht ein, ne, die großen Sprachsysteme.
Salesforce entwickelt KI selbst und wir haben auch selbst, was KI angeht, wir machen schon seit 10 Jahren KI. Wir haben schon 2016 als, ich glaube, auch erste in unserem Geschäftsumfeld, was im weitesten Sinne jetzt CRM angeht, tatsächlich KI in den Markt gebracht, also Einstein. Salesforce Einstein macht heute in einer normalen Geschäftswoche 1 Billion, also im Englischen ist es 1 Trillion, 1 Billion an Empfehlungen, an Vorhersagen, an solchen Lead Scorings oder Opportunity Scorings, wie ich sie vorhin beschrieben habe, oder im Kundendienstbereich. Und das haben wir sukzessive aufgebaut und machen eben heute mit Einstein, worüber wir vorhin schon gesprochen haben. Wir haben auch eigene KI-Modelle, eine ganze Reihe davon, weil wir seit 2014 auch jede Menge Patente und so weiter unsere Scientists haben. Aber jetzt in der generativen KI-Welt nutzen wir Modelle wie ChatGPT oder von Google oder von Anthropic oder anderen Partnern, mit denen wir arbeiten, um unseren Kunden Wahl und Flexibilität zu geben, um das beste Modell für die beste Aufgabe oder die Aufgabe, für die es Sinn macht, auszuwählen, je nach Kosten und auch Leistung, was benötigt ist. Und wir sehen natürlich auch, dass im Markt ständig neue Modelle auftauchen und auch Unternehmen ihre eigenen Modelle teilweise in Arbeit haben. Und da ermöglichen wir auch, dass diese Modelle genutzt werden können. Also wir sind da, was die Modelle selbst angeht, agnostisch. Man kann unsere nutzen, man kann eben die großen Bekannten nutzen und neue, die rauskommen. Auch da sind wir ständig in diesem Ökosystem dran, neue Partnerschaften zu schmieden oder eben auch eigene. Ja. Aber die Nutzung der KI in diesem Vertrauenskontext, wie ich ihn vorhin beschrieben habe, das ist natürlich der Schwerpunkt unseres Werteversprechens, um die KI sicher zu nutzen, offen, flexibel mit den eigenen Daten. Und ohne die eigenen Daten und die eigenen Metadaten, wie ich es vorhin erwähnt habe, kann die KI das Unternehmen und die Kunden ja nicht kennen. Das ist unser Schwerpunkt.
Wenn Sie mal einen Vergleich jetzt anstellen müssten mit, wie gut kann KI Wirtschaft vorhersagen und wie gut kann das ein Unternehmer oder ein langjähriger Manager eigentlich machen? Also sagen wir mal, eine Salesforce-KI hätte jetzt über Salesforce alle möglichen Daten und würde über Salesforce jetzt Geschäftsentwicklung vorhersagen. Was kann die heute denn auf dem heutigen Level der KIs besser und was können Sie, Herr Engelhardt, noch besser vorhersagen?
Bei uns gibt es die Geschichte, das geht auch schon zurück auf 2017, 2018, ist auch öffentlich noch irgendwo verfügbar, als Mark Benioff erzählte, wir haben einen neuen Sales Manager in meinem wöchentlichen Top Executive Forecast im Vorstandszimmer und der heißt Einstein, weil damals schon eben die KI in der Lage war, aufgrund der wirklich reichhaltigen und bei uns intern gut gepflegten Daten in der Lage war, wirklich dem Regionsleiter für Nordamerika oder Europa, ja, gegebenenfalls zu widersprechen oder den Forecast der Person zu untermauern. Ja. Und das hat sich bis heute nicht nur nicht geändert, sondern es gibt eben inzwischen viele Bereiche, wo ich dann die Möglichkeit habe, KI im Kontext der Arbeit von Menschen zu betrachten, entweder um ihnen die Arbeit abzunehmen, also durch Automatisierung, um die einzelnen Personen besser zu machen, also zum Beispiel für Arbeiten, die schwierig sind, die viel Zeit in Anspruch nehmen, wie Research und so weiter, kann ich die Menschen natürlich unterstützen. Oder eben Menschen frei zu machen für neue wachstumsgenerierende Aufgaben, die sehr, sehr hohen kognitiven Einsatz haben, ja, wie jetzt zum Beispiel Innovationstätigkeiten, Kundenbeziehungen aufbauen und solche Geschichten. Aber wenn es um Vorhersagen geht und Trends, ist es meistens ganz klar Mensch und KI zusammen. Und man sieht dann auch, was sind die Unterschiede, wo kommen die Unterschiede her? Und entdeckt dann oft Erstaunliches, sowohl ja, der Mensch hat sich hier vielleicht geirrt oder die KI liegt deshalb anders, weil sie diesen Datenpunkt nicht hatte. Ne? Und es ist immer gut, das im Kontext zu betrachten. Aber generell sind es eigentlich diese drei Bereiche, Automatisierung, um frei zu schöpfen, Verbesserung menschlicher Tätigkeiten bei Dingen, die hart sind, ja, und schwer, und generell zusammen neue Sachen zu beschleunigen. Wir sprechen deshalb auch heute oft von Assistenten. Ja, die KI bei uns heißt jetzt Einstein Copilot, der praktisch in jedem Unternehmensbereich den Menschen unterstützt. Und zunehmend sehen wir auch zunehmend autonome, ja, Agenten, also Assistenten, die dann auch größere Aufgabenketten übernehmen können, um Menschen zu ergänzen.
Ja, ich komme auch deswegen, kam ich drauf, weil wir mit dem Richard Socher, der ja nicht mehr bei Ihnen ist, aber auch vor einer Weile mal, also es ist jetzt schon Jahre her, einen Podcast auch gemacht hatten über den AI Economist, den er damals aus Baldowert hatte, wo auch die Kernidee war, das war noch sehr, sehr rudimentär damals, aber wirklich so mit der Idee, okay, kann, weil natürlich, und wir sind auch Wirtschaftswissenschaftler hier von Haus aus, weil natürlich auch da die Menschen, die das betreiben, eben auch häufig Daten auswerten und dann eben versuchen, die zu extrapolieren, mit denen zu arbeiten und das natürlich auch eine KI kann. Und mit dem AI Economist, der schon der Anspruch verbunden war, kann so ein Programm eigentlich über Wirtschaft irgendwann mal mehr wissen als ein Ökonom einfach, der eben auch Daten studiert und bis hin dazu, und das fiel mir dann damals auch schon im Gespräch an, das glaube ich auch da war ein Jubiläum in der britischen Notenbank und Christine Lagarde, die damals noch IWF-Chefin war, die sagte also so halb im Scherz, naja, jetzt sind wir noch alle hier und heute feiern wir als Menschen und wahrscheinlich sind in 40 Jahren hier auch noch Menschen, aber vielleicht sind Menschen dann diejenigen, die nur noch hier auf ein paar Knöpfe drücken oder irgendwelche Schalter polieren und den Rest, weil halt auch gerade so die Geldpolitik eben auch so ein sehr datengetriebener oft Prozess ist, ist dann was eben diese KIs können. Und sie machen das eben auf einem betriebswirtschaftlich einzelunternehmerischen Level. Aber da geht's hin, oder?
Ja, wir sehen das ja überall. Ich denke, ein gutes Beispiel, über das man gerade auch viel hört, ist jetzt im Bereich Healthcare, Life Science, also das ganze Gesundheitssystem, ne? Und auch da, ich denke, das ist auch wieder illustrativ stellvertretend für was wir jetzt gerade besprochen haben. Es wird die Ärzte selbst nicht ersetzen, aber es macht mehr Ärzte so guten Ärzten vielleicht wie die Besten heute. Ja, die Experten sind im Feld. Es gibt die perfekte Ergänzung zwischen Unterstützung bei der Diagnose, weil vielleicht kann der Algorithmus tatsächlich über die Bilderkennung eine höhere Genauigkeit an Diagnosen erreichen. Und dann macht es eben Sinn, den Arzt da freizuschaufeln von den Aufgaben und stattdessen sich zu fokussieren auf wirklich die Betreuung der Patienten und wirklich die Gesundheit selbst, ne? Und ich denke, das ist, was wir jetzt auch im Geschäftsumfeld genauso sehen. Es geht im Grunde Hand in Hand. Und es hilft, Aufgaben wegzunehmen, die einfach und langweilig sind. Es hilft, Aufgaben besser zu machen, die Mühe bereiten, der Mensch aber involviert sein muss. Und dann durch neu entstehende Freiräume kann eben mehr Wertschöpfung entstehen. Im Gesundheitsbereich ist es wirklich noch bessere Patientenversorgung. Ja. Im wirtschaftlichen Umfeld ist es eben vielleicht mehr Zeit mit den Kunden selbst zu verbringen. Aus Vertriebssicht, da haben wir ja vorhin drüber gesprochen, ist es immer noch so, ich glaube, der Datenpunkt, ein Vertriebler verbringt heute nur, auch heute noch, 30-40% der Zeit mit tatsächlichem Verkaufen. Und auch auf der Service-Seite gibt es so viele Dinge, die Menschen abhalten vom wirklich für die Kunden da sein. Und da kann KI schon enorm helfen.
Welche, vielleicht wenn wir jetzt so Richtung Ende schon gucken, Tipps haben Sie denn für Menschen, die nicht in den nächsten 10 bis 20 Jahren von Computern ersetzt werden wollen? Worauf sollten die sich fokussieren? Auf welche Kompetenzen?
Also ich denke, um gerade auch ans letzte Thema noch anzuknüpfen, es gibt da so ein, wirklich eine Einschätzung, die ich auch mittrage. KI wird nicht unbedingt Menschen ersetzen, aber Menschen, die KI-affin sind, werden einen Vorteil und einen Vorsprung haben gegenüber Menschen, die es nicht sind. Und ich glaube, generell insgesamt betrachtet leben wir in einer Zeit, in der permanentes Lernen und permanentes Interesse an allen Dingen, die sich rings um uns herum abspielen, absolut essentiell ist. Und ich denke, gerade auch in dem Bereich ist es wichtig zu verstehen, wie wird KI die Dinge in meinem Umfeld verändern, ob das für mich als Person ist, ob das für Unternehmen sind, mit denen ich zu tun habe, ob das in der Politik oder in der Gesellschaft ist. Und wie muss KI reguliert werden? Und ich denke, aus der Sicht ist es jetzt für jemand, der nicht Computer Science studieren und entwickeln will, wichtig zu verstehen, was ist möglich? Wie kann ich es tatsächlich auch wertschöpfend umsetzen? Und wie kann ich mit dazu beitragen, dass nichts Schlimmes passiert? Ja? Und dass wirklich auch wertebezogen vorgegangen wird, um eben zu verhindern, dass es in eine Richtung läuft, die für uns alle nicht gut wäre. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und ich sehe auch mehr und mehr Studiengänge, die dahingehend angeboten werden. Ich habe gerade heute gesehen, wie eine Uni anbietet, Human-Centric AI oder UI, Human-Centric AI oder AI in the day-to-day for politics and society. Ja, also solche Studiengänge gibt es schon und ich denke, es ist super wichtig, auch für die nächste Generation frühzeitig sich mit den Themen auseinanderzusetzen. Nicht nur, denke ich, bietet es viel Jobsicherheit, jetzt in diese Richtung zu gehen, sondern es ist auch gesellschaftlich für uns alle notwendig, dass wir diese Themen kennen und sie verstehen und sie entsprechend umsetzen. Es wäre sicherlich fatal, wenn zu viele Menschen den Kopf in den Sand stecken oder denken, bei dem Thema komme ich nicht mehr mit. Es hat Einzug in unseren Alltag gehalten und mit jedem Tag, der dahin geht, mehr so.
Herr Engelhardt, tatsächlich jetzt zum Abschluss kommend, bevor das hier in zu viel Lobhudelei ausartet. Sie sind ja schon eine ganze Weile in der Tat mit KI beschäftigt. Wenn ich allerdings auf KI setzen wollte, war ich an der Börse mit anderen Aktien durchaus besser bedient in der jüngeren Vergangenheit. Also natürlich ist aus Salesforce zuletzt wieder ganz gut gelaufen, aber ein KI-Play war das bisher ja nicht, ne?
Es ist vielleicht Ihre Wahrnehmung, weil es auch da im Gegensatz zu, wie wir am Anfang unser Gespräch gestartet haben mit Salesforce als Marketingmaschine, wir sind bei diesem Thema, weil es so wichtig ist, das wirklich mit, wir nennen das Trust First, mit Vertrauen zuerst anzugehen, eher verhalten vorgegangen, um sicherzustellen, dass die richtige Art und Weise der Nutzung stattfindet. Wie gesagt, wir machen das schon seit 10 Jahren. Es ist nicht, dass wir jetzt hier spät aufgesprungen wären, sondern es ist eher so, dass wir bei diesem generellen Hype sehr, sehr vorsichtig sind und vor allem auch einer verkehrten Nutzung vorbeugen wollen. Sie kennen vielleicht oder Sie kennen sicher das Beispiel von Air Canada, was im Februar Schlagzeilen gemacht hat. Ja. Ich erzähle es kurz für die Hörer, die es nicht gehört haben. Ein Chatbot auf der Air Canada Webseite hat einen Air Canada Kunden beraten und ihm einen Rabatt in Aussicht gestellt, den es tatsächlich so nicht gab. Das war eine Halluzination einer KI, die nicht unternehmensbereit war. Ja. Und Kunde wurde dann aufgefordert, hier eine Nachzahlung zu leisten, hat sich dagegen gewehrt und ging vor Gericht. Und vor Gericht war die Story dann, dass Air Canada tatsächlich gesagt hat, ja, das war unser Chatbot, das waren nicht wir. Wir müssen vielleicht alle schmunzeln, wenn wir das hören. Und wenig überraschend, im Februar kam dann auch das Urteil umgehend, natürlich ist Air Canada verantwortlich. Ja. Und deshalb ist auch die Geschichte von losgelösten Co-Pilots, die jetzt irgendwelche Unternehmensanwendungen unnötig machen, ist eine Halluzination. Und wir wollten dem auch keinen Vorschub leisten, indem wir das Thema zu sehr hypen. Man muss dazu bereit sein, aus unterschiedlichen Gründen und unterschiedlichen Blickwinkeln, wie wir es vorhin gesagt haben. Ja, 70% sind das Unternehmen auch bereit machen, Vertrauen und so weiter. Und das ist der Grund, warum sie vielleicht jetzt weniger von uns an Lärm gehört haben. Wofür sie aber, wovon sie wahrscheinlich sehr, sehr viel hören werden, ist der Mehrwert, den unsere Kunden heute schon und sehr schnell auch in Zukunft weiterhin erzielen werden, weil wir unglaublich schnell sind mit dem, was wir jetzt rausbringen, weil wir eben eher dran arbeiten und weniger drüber sprechen. Und was uns unterscheidet, ist, dass wir es eben im Arbeitsablauf anbieten, also wirklich im Alltag des Nutzers, nicht in einem separaten Tool, in der Umgebung, die sie schon gewöhnt sind, mit Nutzung der Daten sicher und wertvoll machen und sowohl und auch der Metadaten und das auch zum Beispiel Geschäftsabläufe, die schon vordefiniert sind, irgendwelche Workflows, um über unterschiedliche Systeme hinweg zum Beispiel jemanden zu benachrichtigen, ja, das Lieferdatum hat sich verschoben. Das kann mit unserer Data Cloud gewährleistet werden. Das unterscheidet uns massiv. Und dann eben auch tatsächlich die Flexibilität an Modellen. Ja, wir schließen uns nicht auf irgendein Modell an oder sagen, ihr müsst unseres nutzen, sondern geben da eben die freie Wahl. Und das unterscheidet uns, denke ich, schon auch von vielen anderen, die vielleicht mehr Lärm gemacht haben, wo jetzt langsam auch immer wieder Beispiele dafür auftauchen, funktioniert vielleicht doch nicht so gut, weil eben der Geschäftskontext oder irgendwelche der anderen Dinge, die ich vorhin erwähnt habe, nicht da sind. Also das ist unsere Vorgehensweise. Wir sind damit bisher gut gefahren und unsere Kunden geben uns auch das Feedback, dass wir da sehr gut unterwegs sind. Aus meiner Sicht, um das nochmal zurückzuknüpfen an die lange Salesforce-Historie, ist es immer noch faszinierend, wie schnell wir als großes Unternehmen, wir sind mittlerweile das drittgrößte Enterprise-Software-Unternehmen, in der Lage sind, uns zu drehen und wirklich eine Roadmap zu liefern, wie zu Start-up-Zeiten, wo bald alle paar Wochen wirklich was Neues gemacht wird, um unseren Kunden zu helfen, sich so schnell zu bewegen, wie es der Markt erfordert. Das ist eher unsere Vorgehensweise und der Erfolg wird uns recht geben, da bin ich zuversichtlich.
Also atemberaubend ist das sowieso, wenn man jetzt, wie wir beide, fast diese gesamten 25 Jahre verfolgt hat, was draus geworden ist, aus diesem ja wirklich überschaubar großen Unternehmen zur Jahrtausendwende und wie beweglich es geblieben ist. Und natürlich ist Marc Benioff, also so ganz unbescheiden ist er ja nicht, er hat ja schon in dem letzten Earnings Call gesagt, dass das wahre Gold in den Daten liege und Nvidia bei aller Liebe, aber ne, so auf die Dauer ist Salesforce natürlich viel besser aufgestellt. Das werden wir, ja weiß ich nicht, in den nächsten 25 Jahren auch noch weiter beobachten, wenn vielleicht dann aber auch nicht mehr in 25 Jahren in einem Podcast kommentieren. Das überlassen wir dann unseren jeweiligen Nachfolgern.
Oder der KI.
Oder der KI. Gesprochen haben wir mit Frank Engelhardt und ich sage jetzt einfach mal dem Gesicht von Salesforce in Deutschland, das erspart mir den Titel, jetzt nochmal wieder richtig rekapitulieren zu müssen, weil das ist er auf jeden Fall, liebe Hörerinnen und Hörer. Und wir danken für Ihre Aufmerksamkeit hier bei uns heute rund um das Thema 25 Jahre Salesforce. Ihnen, Herr Engelhardt, vielen Dank für Ihre Zeit.
Alles klar, danke Ihnen.
Bis bald. Tschüss.